SWR 2 aktuell.
Ich bin Florian Zelt. Schönen guten Abend und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Erst Panzer und jetzt Kampfflugzeuge. Wir sprechen mit der FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann über die künftige Rüstungspolitik. Verkehr gegen Klimaschutz. Kann der Koalitionsausschuss heute Abend den Streit lösen? Und viel Lärm um wenig. Unser Brüssel-Korrespondent kommentiert die EU-Migrations- und Asylpolitik, über die Innenminister heute beraten. Jetzt aber erstmal zum Top-Thema in diesen Tagen. Seit gestern ist ja klar, Panzer aus deutscher und amerikanischer Produktion sollen in die Ukraine geliefert werden. Konkret werden aus deutschen Beständen 14 Leopard 2 zur Verfügung gestellt, da Berlin aber auch seinen Verbündeten die Ausfuhr aus ihren Arsenalen erlaubt, sollen es insgesamt rund 90 Panzer sein. Und heute stellt die Ukraine weitere Forderungen. Darüber sprechen wir gleich. Vorher werfen wir einen Blick nach Sachsen-Anhalt, denn dort hat Bundesverteidigungsminister Pistorius zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt die Truppe besucht und die Panzerentscheidung noch einmal verteidigt. Über den Besuch des neuen Verteidigungsministers berichtet Sebastian Mantai aus Altengrabow.
Auf einem Puma-Panzer des Panzergrenadierbataillons 122 fährt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu seinem Auftaktbesuch über das Gelände des Truppenübungsplatzes Altengrabow. Hier in Sachsen-Anhalt, wo einst sowjetische Soldaten für den Ernstfall übten, trainieren heute regelmäßig Einheiten der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Die Soldaten und Soldatinnen führen dem Minister und einem großen Journalistenheer Schießübungen vor und demonstrieren den Einsatz der Puma-Schützenpanzer in unwegsamem Gelände. Pistorius, beeindruckt von dem Spektakel, begrüßt nach der Übung jeden Einzelnen mit Handschlag und spricht den Soldatinnen und Soldaten seinen Respekt aus für das, was sie in diesen bewegten Zeiten leisten.
Als ich aufs Gelände kam und übers Gelände fuhr, hatte ich ein Déjà-vu und habe mich an meine eigene Wehrdienstzeit erinnert vor 40 Jahren. Und ich sag's mal mit meinen Worten, ich bin froh, bei der Truppe zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen zu können. Und das ist auch der Grund für diesen ersten Truppenbesuch. Und ich kann sagen, es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein.
Die Bundeswehr gehöre in die Mitte der Gesellschaft und brauche Aufmerksamkeit und klare politische Entscheidungen, so der Minister. Dazu gehöre auch die Bereitstellung einer zuverlässigen Ausrüstung. Nach Jahren der finanziellen Vernachlässigung der Bundeswehr und der aktuellen sicherheitspolitischen Bedeutung müsse schnell und nachhaltig gehandelt werden.
Deswegen ist die vorrangige Aufgabe jetzt für mich, mit der Rüstungsindustrie die Gespräche aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Beschaffungszeiten deutlich verkürzt werden, da wo immer es geht oder ausgeholfen wird mit Material, was dazu geeignet ist. Insbesondere beim Thema Munition kommt natürlich die Mengenfrage dazu. Auch darüber werde ich mit der Rüstungsindustrie, wie gestern angekündigt, vermutlich schon in der nächsten Woche, wenn die Termine es mit Ihnen zulassen, erste Gespräche führen.
Die Diskussion um die Panzerlieferungen und die damit verbundenen Ängste vieler Deutscher bewegt auch den Verteidigungsminister. Er verstehe das und gibt zu, dass die Entscheidung keine leichte war für alle Beteiligten.
Ich habe vollstes Verständnis für jeder Mann, jede Frau, die sich Sorgen macht darüber, dass wir Panzer in ein Kriegsgebiet liefern. Darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht lange reden. Und ich glaube, es hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten wenig wichtige Fragen gegeben, in denen die Menschen so pari pari unterschiedlicher Meinung waren. Und deswegen kann ich diese Sorgen gut verstehen, genauso wie ich wenig Verständnis für diejenigen habe, die jetzt am liebsten Halleluja rufen würden, dass es Panzerlieferungen gibt. Dafür besteht kein Anlass. Wir reden über einen Krieg und nichts davon ist erfreulich. Und jeder, der sich Sorgen macht, hat meine Sympathie.
Soweit Bundesverteidigungsminister Pistorius. Aber es ist noch lange nicht Schluss mit der Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine. Denn die hat heute weitere Forderungen gestellt. Und darüber spreche ich mit der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im SWR2-Tagesgespräch. Frau Strack-Zimmermann, der Präsident der Ukraine, Selenskyj, hat sich für die angekündigten Panzerlieferungen bedankt und direkt um mehr Waffen gebeten. Langstreckenraketen und Kampfjets sollen es sein. Geht das jetzt wieder von vorne los? Lange zaudern, Druck machen und dann irgendwann liefern?
Nein, das geht nicht von vorne los. Es ist erstmal eine sehr gute Nachricht gewesen, dass die Bundesregierung die Leopards freigegeben hat. Vor allen Dingen auch, dass sie den befreundeten Staaten, die den Leopard 2 nutzen, auch in die Ukraine verlegen können. Der Wunsch der Ukraine nach weiteren technischen Waffen, was auch immer, das spielt momentan jetzt gar keine Rolle, sondern wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass der Schützenpanzer und der Kampfpanzer verlegt wird. Aber vorerst müssen erstmal Soldaten ausgebildet werden. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, bevor wir jetzt sozusagen in Planspiele gehen. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den europäischen Partnern mal einen Plan auflegen muss, was wäre eigentlich wenn. Also eine Strategie, was könnte im April, Mai sein? Das hat auch was mit Jahreszeit zu tun. Was könnte dann hilfreich sein für die Ukraine? Und das betrifft ja uns Europäer alle. Und deswegen wird jetzt nicht wieder gerungen um einzelne militärische Dinge, sondern jetzt erstmal das getan, was getan werden muss, nämlich dass das, was jetzt nötig gebraucht wird, erstmal verlegt wird.
Was wäre denn, wenn, Frau Strack-Zimmermann, wenn die Ukraine Kampfjets und Langstreckenraketen geliefert bekäme?
Ich habe das jetzt mehrmals gesagt, weil ich es nicht glücklich finde, dass man schon die Diskussion über Dinge führt, heute sozusagen auch medial wieder ein Fass aufmacht. Flugzeuge sind eine völlig andere Sache. Wir haben am Anfang des Krieges klar gemacht, dass wir, die NATO, die Europäer, eine Flugverbotszone nicht schützen können. Ein Flugzeug oder ein Flugkampf ist was völlig anderes. Man müsste nämlich dann auch Stellungen auf russischem Boden bombardieren, damit die eigenen Flugzeuge nicht runtergeholt werden. Man kann Flugzeuge ja auch nicht einfach aus der Hand geben oder mal schulen für 4 Wochen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe das nicht.
Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass Deutschland und die NATO zu Kriegsparteien werden? Bundesverteidigungsminister Pistorius ist sich sicher, völkerrechtlich sei Deutschland auf der sicheren Seite. Sehen Sie das auch so?
Ja, das teile ich. Wir orientieren uns ja am Völkerrecht, was man ja von Wladimir Putin nicht behaupten kann. Und für uns ist das Völkerrecht relevant. Russland hat völkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen. Die Ukraine kann sich laut UN völkerrechtskonform zur Wehr setzen und wir dürfen sie damit Material unterstützen. Das ist konform und daran halten wir uns. Und wir werden keine deutschen Truppen auf die Ukraine, auf ukrainischen Boden zulassen. Und insofern sind wir da völkerrechtlich völlig klar. Was aber Wladimir Putin daraus macht, den das ja nicht interessiert, im Gegenteil, er tritt es ja mit Füßen. Er hält sich ja nicht mal an Regeln, die es sogar nach Genfer Konvention im Krieg gibt. Das wissen wir natürlich nicht.
Frau Strack-Zimmermann, schauen wir auf die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die ja durch die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine weiter geschwächt wird, sagt zumindest der Vorsitzende des Bundeswehrverbands Wüstner. Er fordert deshalb, die Rüstungsindustrie zu stärken oder anders gesagt, in Deutschland eine Kriegswirtschaft zu etablieren. Auch Sie haben die Entscheidung des Kanzlers gestern begrüßt. Das heißt, Sie nehmen diese Schwächung der Bundeswehr zunächst mal in Kauf?
Nein, das tun wir nicht. Wir haben seit Monaten darauf gedrungen, dass das Material, sofern es aus dem Bestand der Bundeswehr genommen wird, umgehend bestellt werden muss, in Auftrag gegeben werden muss. Das hat das Ministerium bis heute nicht gemacht. Ich hoffe und ich gehe davon aus, das wird der neue Minister umgehend in die Wege leiten. Wenn wir also heute sagen, wir geben Material aus der Bundeswehr, bis die Industrie das kompensiert, das ist das eine. Aber was nicht geht, dass man dann die Bundeswehr ohne das Material, ohne die Waffen im Regen stehen lässt. Und insofern hat Herr Wüstner völlig recht. Das Wort Rüstungs- bzw. Kriegswirtschaft finde ich an der Stelle, ich würde es Sicherheitswirtschaft nennen. Nämlich, wir müssen ja unser Land, unseren Kontinent, unser Bündnis schützen. Ich meine, spätestens seit einem Jahr ist uns das klar. Und zwar auf vielen Ebenen. Und dass wir, wenn wir das Land, wenn wir das Bündnis schützen wollen, wenn wir auch Auslandseinsätze machen wollen, die wiederum für die Sicherheit der Bundesrepublik von Relevanz sind, dann müssen wir in der Tat uns Gedanken darüber machen, was für Szenarien gibt es, was ist gefährlich für uns, was müssen wir als Bundeswehr sozusagen in der Kaserne haben.
Für den Laien hört sich das ja so an, als ob wir uns selbst für einen Kriegseintritt rüsten würden. Wenn es das nicht ist, was beinhaltet dann Ihrer Meinung nach eine solche Neuausrichtung bzw. Ausweitung der Rüstungsindustrie?
Das ist keine Ausweitung der Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie hat es immer gegeben, so wie es auch andere Industriezweige gibt. Aber die Rüstungsindustrie hat für Deutschland aus vielen Gründen, aus Naivität, weil es irgendwie für manche unappetitlich ist. Wir kennen ja die Diskussion, keine Rolle mehr gespielt. Das heißt, die Industrie, die übrigens fast immer Dual-Use unterwegs ist, also Komponenten herstellt, die auch im zivilen Bereich von großer Bedeutung ist. Und was für uns heute relevant ist, ist doch eins. Wir müssen unser Land sichern. Damit die äußere Sicherheit gewährleistet ist, muss die Bundeswehr im Bündnis entsprechend bewaffnet sein. Damit, wenn uns einer angreifen sollte, wir uns wehren können. Und genau dieses Szenario müssen wir einfach vor Augen führen. dass wir mal angegriffen werden können. Nicht, dass wir irgendwas machen. Das heißt übrigens auch Verteidigungsausschuss, nicht Angriffsausschuss, auch wenn die Vorsitzende des Ausschusses manchmal angriffslustig ist. Aber darum geht es. Und wenn man sich wehren will, wird Ihnen jeder Bundesbürger, losgelöst, wie er dazu steht, wir können ja die Diskussion, führen wir ja auch, und das ist ja auch richtig so, wird jeder sagen, Sie haben auch einen Polizisten, der entsprechend ausgerüstet sein muss. Wir haben eine Feuerwehr, die hoffentlich genug Wasser und hoffentlich einen Schlauch hat, der funktioniert, wenn es brennt. Und darum geht es, Szenarien vor Augen haben und gewappnet zu sein, damit man dieses Land, dieses Bündnis immer schützen kann. Und Despoten, Autokraten wie Wladimir Putin, die gibt es, da gibt es einige von, und es ist Zeit, dass wir aufwachen.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungspolitikerin im SWR2-Tagesgespräch. Die Entscheidung des Westens, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, zeigt aus Sicht der russischen Führung einmal mehr, dass sich die USA und die NATO direkt am Konflikt im Nachbarland beteiligen. Das sei aber kein Anlass, Deutschland oder anderen Ländern den Krieg zu erklären, hieß es aus dem russischen Parlament. Und auch das Wort Kriegspartei wurde von offizieller Seite nicht verwendet. Die Reaktionen aus Moskau fasst Stefan Lack zusammen.
Passend zur Debatte in Deutschland, ob man mit der Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine auch Kriegspartei geworden sei, äußerte sich heute Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Aus den europäischen Hauptstädten und aus Washington kommen ständig Erklärungen, dass die Lieferungen unterschiedlicher Waffensysteme, einschließlich der Panzer, an die Ukraine keinesfalls eine Einbeziehung dieser Länder bzw. der Allianz in die Militäraktionen, die in der Ukraine stattfinden, bedeuten. Peskow machte klar, dass der Kreml das ganz anders sieht. Zwar vermied er es, Deutschland und andere westliche Staaten, die Kiew Kampfpanzer liefern wollen, als Kriegspartei zu bezeichnen. Jedoch seien die Waffenlieferungen ein Beleg dafür, dass der Westen keineswegs die Rolle des Unbeteiligten einnehmen könne. Wir sind damit absolut nicht einverstanden. In Moskau wird alles, was die Allianz bzw. die von mir erwähnten Hauptstädte tun, als eine direkte Beteiligung an dem Konflikt wahrgenommen. Wir sehen, dass diese Beteiligung steigt. Wie Russland auf diese Situation antworten werde, ließ er offen. Gestern hatte Peskow gesagt, man müsse die Lage aufmerksam beobachten und geeignete Gegenmaßnahmen treffen. Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, vermeidet es ebenfalls, von Krieg zu sprechen. Allerdings sei es offensichtlich, dass sich die NATO und die USA längst an dem Konflikt in der Ukraine beteiligen würden. Der kollektive Westen führe einen Feldzug gegen Russland und nutze die so wörtlich Nazi-Marionettenregierung in Kiew dafür. Jahrelang hätten sich die USA darauf vorbereitet, einen hybriden Krieg gegen Russland zu führen, mit dem Ziel, eine multipolare Welt zu verhindern. Der Verlauf der Sonderoperation in der Ukraine zeigt, dass die Vereinigten Staaten und die NATO weiterhin Anstrengungen unternehmen wollen, um diesen militärischen Konflikt in die Länge zu ziehen. Sie sind zu Beteiligten daran geworden. Gleichzeitig wird in Russland immer wieder betont, dass die Lieferung von Leopard-2-Panzern grundsätzlich nichts an der Lage ändern würde. Der Diplomat Konstantin Gavrilov, derzeit Vertreter Russlands bei einem Treffen der OSZE in Wien, meinte heute gegenüber dem staatlichen russischen Fernsehen, man dürfe das nicht überbewerten. Es ist nichts Gutes an den Lieferungen von Panzern, auch an den möglichen Lieferungen von Flugzeugen. Allerdings sollte man daraus keine Katastrophe machen. Sie werden nichts an der Front verändern können. Unsere Entschlossenheit ist bewiesen. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrei Katapalov, ist der Ansicht, dass westliche Panzerlieferungen zwar die Spannungen erhöhen und die Situation auf dem Schlachtfeld auf eine höhere Ebene bringen würden, dennoch müsse man den Status der militärischen Sonderoperation deswegen nicht verändern. Es sei auch kein Grund, jetzt Deutschland oder anderen Ländern den Krieg zu erklären, auch wenn man derart unfreundliche Aktionen nicht vergessen und Antworten darauf finden werde.
Soweit unser Korrespondent Stefan Lag. Und wie diese russischen Antworten aussehen könnten, das wird anscheinend gerade jetzt wieder deutlich. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI registriert seit gestern auf breiter Front Cyberangriffe gegen Unternehmen und Behörden. Bundesweit wurden Webseiten von Flughäfen und unter anderem auch der baden-württembergischen Polizei zeitweise lahmgelegt. Bewiesen werden konnte noch nichts, aber das russische Hacker-Kollektiv Killnet habe derartige Angriffe angekündigt, hat das BSI heute mitgeteilt. Sie haben SWR 2 aktuell eingeschaltet um 18.20 Uhr. Projekte im Straßenbau beschleunigen und das mit den Klimazielen vereinbaren. Das ist keine einfache Sache und deswegen ist es ja auch ein Dauerstreitthema zwischen FDP und Grünen, der aber möglicherweise heute beendet werden könnte. Die FDP möchte ja, dass auch Projekte im Straßenbau schneller genehmigt und realisiert werden. Die Grünen sind dagegen und heute berät der Koalitionsausschuss über das Thema. Torben Ostermann, unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Warum tun sich denn die Grünen so schwer damit, auch dem Straßenbau Priorität einzuräumen?
Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen steht aus Sicht der Grünen das Thema Straßenbau natürlich den Klima- und Umweltschutzzielen im Weg. Und der zweite Grund ist relativ banal. Die Grünen sagen, wenn wir alles beschleunigen gleichzeitig, also Bahnstrecken, Wasserstraßen, Brücken und auch Straßen, dann beschleunigen wir am Ende gar nichts, weil natürlich auch Leute das Ganze planen und bauen müssen. Und wenn alles gleichzeitig sozusagen Priorität hat, dann hat am Ende nichts Priorität.
Da, wo Autobahnen fehlen oder kaputt sind, muss schnell etwas passieren, sagt die FDP. Mit welchen Konsequenzen rechnet Verkehrsminister Wissing, wenn da nichts oder kaum was passiert?
Ja, der malt da ein recht düsteres Bild. Ich habe vor wenigen Tagen mit ihm gesprochen und da hat er gesagt, also wenn wir da jetzt nicht rangehen, dann hat das wirtschaftliche Konsequenzen. Das wiederum hat dann Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und am Ende auch für den Sozialstaat. Also er baut da schon ein ziemlich düsteres Bild auf. Er befürchtet schlicht, dass das auf die Wirtschaftsleistungen der Bundesrepublik geht.
Für welche Regionen in Deutschland wäre denn eine Planungsbeschleunigung bei Autobahnen besonders wichtig?
Ich glaube, jede Region würde sagen, für uns wäre das besonders wichtig. Da gibt es verschiedene Knotenpunkte in Nordrhein-Westfalen, sicherlich auch in Baden-Württemberg. Das ist vielschichtig und da gibt es einfach wahnsinnig viele Baustellen gerade.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass heute ein Kompromiss ausgehandelt wird und wie könnte der aussehen?
Ich halte das für relativ wahrscheinlich. Man hat sich jetzt schon mehrfach getroffen, auch mit dem Bundeskanzler, konnte keine Einigung finden. Der Streit findet auf einer Sachebene statt. Es gibt keine persönlichen Differenzen zwischen Wissing und Lemke. Heute sitzen die Spitzen der Parteien zusammen, werden sich wahrscheinlich auf einen Kompromiss einigen, der am Ende heißen kann, dass man sich auf bestimmte Bauvorhaben verständigt, bestimmte Straßenbauvorhaben, eben nicht alle priorisiert, aber am Ende 35 oder 40 identifiziert und da dann mit voller Kraft rangeht.
Torben Ostermann mit Informationen aus Berlin. Und wir schauen nach Stockholm. Die EU-Innenminister beraten dort gerade über Migrationsfragen. Es geht vor allem um schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Die einen, wie zum Beispiel Schweden, wollen den Druck auf die Herkunftsländer erhöhen und die Visavergabe erschweren. Andere, wie Deutschland, wollen eher bilaterale Migrationsabkommen schließen, die auch eine funktionierende Rückführung beinhalten sollen. Von Geschlossenheit kann also wieder einmal keine Rede sein. Unser Korrespondent Matthias Reiche meint, viel Lärm um wenig, denn die Fortschritte in der EU-Migrations- und Asylpolitik, die lassen sich in Zentimetern messen. Hier ist sein Kommentar.
Das Problem ist simpel. Wer Anspruch auf Asyl hat, kann in der EU bleiben. Wer keinen Anspruch hat, bleibt auch. Zumindest in 4 von 5 Fällen. Deshalb sollen nun deutlich mehr abgelehnte Asylbewerber deutlich schneller in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Dabei will man sich jetzt auf Drittstaaten konzentrieren, die bisher eine Rücknahme verweigern. Ein Weg kann dabei sein, den renitenten Ländern mehr Geld beispielsweise über die Entwicklungshilfe anzubieten. Oder man setzt auf restriktive Maßnahmen, beispielsweise Einschränkungen bei der Visavergabe. Da gehen die Meinungen der Innenressortchefs auseinander. Allerdings funktioniert hat in der Vergangenheit beides nicht. Wie so vieles in der europäischen Flüchtlingspolitik fast immer zu kurz greift oder über das Ziel hinausschießt. So einigten sich vergangenen Juni 13 EU-Staaten, darunter Frankreich und Deutschland, auf einen sogenannten Solidaritätsmechanismus, um den Mittelmeeranrainern mindestens 8.000 Flüchtlinge Flüchtlinge abzunehmen. Angesichts steigender Zahlen auf den Mittelmeerrouten verschwindend wenig, aber zumindest eine Geste, die leider hohl war. Kaum ein Land hat im Rahmen des freiwilligen Solidaritätsmechanismus bisher Asylsuchende aufgenommen. Deutschland, wo am Donnerstag in Hannover und München 180 Schutzsuchende aus Italien landeten, steht mit insgesamt 392 Aufgenommenen noch am besten da. Von den zugesagten 3.500 redet aber kaum noch jemand. Stattdessen fordern viele EU-Staaten, dass die sogenannte Dublin-Verordnung wieder konsequent angewendet wird. Die schreibt vor, dass die Ankunftsländer für die Asylverfahren verantwortlich sind. Die Mittelmeeranrainer fürchten deshalb, weiter die Hauptlast tragen zu müssen, was beim anstehenden Migrationsgipfel in der zweiten Februarwoche für gegenseitige Vorwürfe und Debatten sorgen wird. Ein großes Thema wird da auch die Forderung sein, physische Grenzbarrieren wie Zäune und Mauern aus dem EU-Haushalt zu finanzieren. Dahinter steht die Idee, nicht über eine Verteilung zu sprechen, solange die EU-Außengrenzen nicht ausreichend gegen illegale Einwanderung geschützt sind. Und inzwischen steigt selbst in der EU-Kommission die Bereitschaft, Europa auch mit physischen Barrieren gegen irreguläre Migranten abzuschotten. Europa fürchtet eine sogenannte Migrationswelle aus Afrika und Südasien. Zum großen Teil kommen da Menschen, die nicht Asyl, sondern bessere wirtschaftliche Bedingungen suchen, was aber eben kein Schutzgrund ist. Und das eigentliche Problem besteht darin, dass die EU keine Antwort auf die Frage hat, wie sie mit diesen Menschen umgehen will. Solange dies so bleibt, wird die strukturelle Krise in der europäischen Migrations- und Asylpolitik weiter schwelen. Weil man sich nicht auf eine grundsätzliche Verteilung der Lasten einigen kann, bleibt der seit mehr als 2 Jahren auf dem Tisch liegende Vorschlag für die Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik eine Fata Morgana. Eigentlich wollte man die Reform bis 2024 umsetzen, doch wird es sehr wahrscheinlich nur für einen europäischen Pakt zur gemeinsamen Bekämpfung der illegalen Migration reichen.
Die Meinung von unserem Korrespondenten Matthias Reiche. Zurück nach Deutschland. Dieser Fall hatte bundesweit Entsetzen und Fassungslosigkeit ausgelöst. Ein Mann hat gestern in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg auf Fahrgäste eingestochen. 2 Menschen wurden getötet, mehrere verletzt. Inzwischen hat ein Richter Haftbefehl gegen den 33-jährigen mutmaßlichen Täter erlassen. Wegen des Vorwurfs des zweifachen heimtückischen Mordes und 4-fachen versuchten Totschlags. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin Waag hat am Nachmittag weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Anna Grusnick berichtet aus Kiel.
Die Flaggen auf Halbmast, das Entsetzen groß, viele Fragen noch ungeklärt. Einen Tag nach der Messerattacke in einem Zug zwischen Kiel und Hamburg hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag am frühen Nachmittag in Kiel über den aktuellen Ermittlungsstand informiert.
Wir betrauern, wie gesagt, 2 Tote, eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen aus der Region. Die beiden jungen Leute kannten sich. 2 weitere Menschen sind lebensgefährlich verletzt, 3 weitere schwer. Derzeit sind noch 3 Personen im Krankenhaus. Wir hoffen auf baldige Genesung und wünschen Ihnen vor allen Dingen vollständige Genesung.
Sütterlin Waag sprach von einer unübersichtlichen Lage, die es gestern im Zug beim Eintreffen der Rettungskräfte gegeben habe. Von einem dynamischen Tatablauf und von Blutspuren, die in 4 Waggons gesichert worden seien. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen staatenlosen Palästinenser.
Ibrahim A. ist 2014 eingereist, seit 2015 in Nordrhein-Westfalen und Hamburg mehrfach straffällig geworden, unter anderem wegen Gewaltdelikten. Zudem ist bekannt, dass er zuletzt am 19.01. aus einer Haft im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in Bilwerda entlassen wurde.
Der leitende Oberstaatsanwalt Carsten Ohlrogge aus Itzehoe sagte, der Tatverdächtige sei bereits zuvor mit einer Stichwaffentat in Erscheinung getreten. Ein Intensivtäter sei der Verdächtige, aber laut Definition nicht. Der Verdächtige war wegen gefährlicher Körperverletzung in Hamburg zu 1 Jahr und 1 Monat Haft verurteilt worden, legte aber Rechtsmittel ein.
Er befand sich in Untersuchungshaft und ist dann durch Entscheidung des Landgerichts Hamburg aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil die festgesetzte Strafe von gut 1 Jahr weitgehend abgelaufen eingebüßt war schon durch die Untersuchungshaft.
Gestern Vormittag, dann wenige Stunden vor der Tat, sei der Mann in der Kieler Ausländerbehörde erschienen, um eine Aufenthaltskarte zu beantragen. Dort wurde er an das Einwohnermeldeamt verwiesen, so Kiels Stadtrat Christian Zierau. Auf die Frage, wie der Mann dort gewirkt habe, sagte er:
Ibrahim H. hat gestern am 25. Januar in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr am unseren Infopoint, das ist eine dauerhafte Ansprechgelegenheit für Menschen in Kiel, vorgesprochen, keinen Termin. Meine Mitarbeitenden haben mir keine Auffälligkeiten im Verhalten oder in der Situation berichtet.
Die Motivlage sei noch völlig offen, betonten Innenministerin Sütterlin Waag und Staatsanwaltschaft unisono. Man ermittle in alle Richtungen.
Ein Bericht von Anna Grusnick.